Chance Bildung. Der Podcast der Hochschule Ruhr-West zum Thema Bildungsgerechtigkeit.
Ich glaube, dass alle Menschen auf dieser Welt talentiert sind, dass alle Menschen sehr viel drauf haben. Und wir müssen ihnen Mut machen, dass sie ihre eigenen Talente erkennen und entfalten.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen HRW-Podcast Chance Bildung. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich freue mich, heute einen so spannenden Gast bei uns zu haben. Ich will gleich sprechen mit Natalia Neponjascha über Bildungsgerechtigkeit, denn das ist das Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Die Hochschule Ruhr-West ist eine Hochschule der Chancen. Wir wollen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft ausbilden, weil wir wissen, dass viele junge Leute unglaubliches Potenzial haben, aber mitunter zum Beispiel wegen ihrer Herkunft ausgebremst werden. Natalia Neponjascha kennt das nur zu gut. Sie kam als Kind aus der Ukraine und hat sich durchboxen müssen. Heute hat sie mehrere Ausbildungen, einen Master. Sie ist gefragte Speakerin und in einer Unternehmensberatung tätig. Sie will, dass über soziale Herkunft gesprochen wird. Denn da ist sie genau derselben Meinung wie die HRW. Bildungsgerechtigkeit ist nicht nur für jeden Einzelnen wichtig, sondern für die gesamte Gesellschaft. Am besten, wir starten durch und ich sage jetzt mal Hallo, Frau Neponjascha, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Brinkmann. Ich muss gleich schon mal sagen, Chapeau, Sie haben meinen Namen so gut ausgesprochen wie kaum jemand beim ersten Mal bevor.
Vielen Dank. Frau Neponjascha, Sie haben 2016 das Netzwerk Chancen gegründet. Können Sie mal ganz kurz erklären, was genau ist das und was machen Sie da?
Netzwerk Chancen ist ein ideelles Förderprogramm für junge soziale AufsteigerInnen zwischen 18 und 39 Jahren. Das Programm ist komplett kostenlos und was wir anbieten, sind Workshops zu Themen wie Rhetorik, Mindset, Karriereplanung, Networking, also alle Soft Skills, die gerade junge soziale AufsteigerInnen brauchen. Dann bieten wir Arbeitgeberkontakte an, wir bieten Einzelcoachings an und seit neuestem auch Mentoring. Das alles ist, wie gesagt, für die Teilnehmenden komplett kostenfrei. Die finanzieren uns selber meistens über ehrenamtliche Arbeit. Wir haben 30 Ehrenamtliche inklusive mir, also ein ziemlich großes Team. Und dann gibt es noch zwei hauptamtliche Mitarbeitende, die von Stiftungen und Spenden finanziert werden.
Frau Neponjascha, wir haben drei Fragen, die wir all unseren Gästen in diesem Podcast zu Beginn stellen wollen. Das machen wir jetzt mit Ihnen auch. Die erste Frage ist, warum liegt Ihnen ganz persönlich das Thema Bildungsgerechtigkeit so sehr am Herzen? Was ist Ihre Motivation, sich dafür stark zu machen?
Ich komme selbst aus einer Hartz-IV-Familie, hatte einen unglaublich schwierigen Bildungsweg, durfte kein Abitur machen, durfte in Deutschland nicht studieren. Hab nur über Umwege einen Masterabschluss erlangen können, hatte Probleme später beim Berufseinstieg. Meine gesamte Biografie ist vom Thema Chancenungleichheit geprägt und dementsprechend liegt mir das Thema selbstverständlich am Herzen.
Was ist Ihrer Meinung, die zweite Frage, was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Schritt in unserem Land, der getan werden muss, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen?
Wir müssen am Schulsystem ansetzen und zwar die Mehrgliedrigkeit abschaffen und dafür sorgen, dass alle auf wahnsinnig gute Gemeinschaftsschulen gehen können, wo sie, wenn sie das möchten und die Leistungen bringen, bis zum Abitur bleiben können. Und natürlich, wo jedes Kind und jeder Schüler, jede Schülerin, jede Jugendliche individuell gefördert wird. Und zwar ausreichend und nicht wie jetzt.
Die dritte Frage. Welches besonders gute und gelungene Beispiel für Bildungsgerechtigkeit kennen Sie?
Oh je, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Also was mir sehr sympathisch ist, ist auf jeden Fall das Schulsystem in Finnland, wo tatsächlich die Bildung kostenfrei ist, wo Kinder eben tatsächlich individuell gefördert werden, wo man es sehr, sehr gut geschafft hat, die soziale Herkunft von Bildungschancen zu entkoppeln. Von daher würde ich in der Tat raten, wenn man sich für chancengleiche Bildungssysteme interessiert, sich doch Finnland anzusehen.
Was hat Ihnen, Frau Neponjascha, den Weg so schwer gemacht? Was waren die größten Probleme?
Ich glaube, was in meinem Fall das größte Problem war, das war die Mehrgliedrigkeit, die Tatsache, dass ich aus unerklärlichen Gründen für mich auf die Realschule eingestuft wurde. Ich bin mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, ich sprach auch kein Wort Deutsch. Und war dann 1,5 Jahre auf der sogenannten Übergangsklasse, wo man eigentlich nur Deutsch lernt. Und da sind ein Haufen anderer Kinder, die auch kein Deutsch sprechen. Und das hat dazu geführt, dass sich Grüppchen gebildet haben. Also eben die Kinder, die Russisch zu Hause sprechen, haben ein Grüppchen gebildet, die Arabisch zu Hause sprechen und so weiter. Und dann war das so, dass ich dann trotzdem einigermaßen Deutsch gelernt habe nach den 1,5 Jahren. Und dann bin ich eines Morgens in die Schule gekommen und sie haben gesagt, so, heute testen wir jetzt mal ohne Vorankündigung oder irgendwas Deutsch, Mathe, Englisch. Und wer gut genug ist, kommt aufs Gymnasium und wer nicht so gut ist, kommt auf die Realschule und wer gar nicht gut ist, kommt auf die Hauptschule. Und dann haben sie mich getestet und dann haben sie so beschlossen, so fürs Gymnasium nicht gut genug, sie kommt auf die Realschule und damit irgendwie versucht, mein Leben vorher zu bestimmen. Und hätte es diese Dreigliedrigkeit gar nicht gegeben, wäre ich auf einer sehr guten Gemeinschaftsschule gewesen, wo ich hätte bis zum Abitur bleiben können, hätte ich selbstverständlich Abitur gemacht. Denn ich habe später, als ich auf der Realschule war, als Schulbeste abgeschlossen. Ich hatte als Einzige auf der Schule eine 1 in Deutsch. Und so selbstbewusst kann ich sein, um zu sagen, ich hätte das Gymnasium auf jeden Fall geschafft. Und ich glaube, dass es ein Riesenfehler ist, Kinder auf die verschiedenen Schularten zu unterteilen, zumal es ja diverse Studien gibt, die zeigen, dass es mehr mit sozialer Herkunft zu tun hat, auf was für eine Schule man kommt oder auf was für eine Empfehlung man bekommt für die weiterführende Schule und viel weniger mit Leistung und Kompetenz.
Warum sind Menschen mit so einem Background, wie es jetzt bei Ihnen ist, die es trotzdem, trotz aller Widrigkeiten schaffen, sich so zu entwickeln, gerade für Arbeitgeber besonders interessant?
Ich denke, das liegt auf der Hand. Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass diverse Unternehmen, diverse Teams besser performen, bessere Umsätze, bessere Gewinne erzielen, weil sie innovativer sind, weil sie einfach sich Ideen und ja auch Lösungen aus verschiedenen Hintergründen schöpfen können, weil sie auf komplett neue Ideen und Gedanken kommen. Dazu kommt natürlich noch, dass soziale AufsteigerInnen insbesondere ganz wertvolle Arbeitnehmende sind. Denn Sie müssen sich vorstellen, das sind Menschen, zum Teil wie ich, zum Teil, die vielleicht sogar es noch schwieriger hatten als ich und die es trotzdem geschafft haben. Die sind super durchsetzungsstark. Die haben sich trotz schwierigster Bedingungen durchgebissen, nicht aufgegeben. Dann sind sie natürlich auch sehr empathisch und sehr flexibel. Und gerade das sind die Eigenschaften, die für Arbeitgebende gerade sehr wichtig sind auf dem Arbeitsmarkt. Und soziale AufsteigerInnen sind es, weil sie natürlich zwischen ihrer Herkunftsschicht und der neuen sozialen Schicht jonglieren müssen. Sie müssen sich gewissermaßen in beiden Milieus zu Hause fühlen. Und das macht sie natürlich wirklich zu sehr flexiblen, sehr empathischen Menschen und damit auch zu tollen Arbeitnehmenden.
Und in den Unternehmen, was muss sich da ändern, damit Menschen jeglicher Herkunft dieselben Chancen haben?
Ich denke, es fängt schon bei den Jobausschreibungen an, ehrlich gesagt. Denn gerade bei sozialen AufsteigerInnen ist es ja oft so, dass wir erst auf dem zweiten oder sogar dritten Bildungsweg studieren, dass wir eventuell keinen Elite-Studiengang absolviert haben oder nicht auf einer Top-Uni waren, weil wir uns das nicht leisten konnten, weil wir vielleicht vorher nicht Empfehlungen dafür bekommen haben, nicht Referenzschreiben bekommen haben. Und dann ist es so, dass man ganz oft Jobausschreibungen liest, die einen ganz bestimmten Studiengang, keine Ahnung, Master in BWL mit dem und dem Schwerpunkt verlangen, die eine ganz bestimmte Anzahl an Berufserfahrung oder an Jahren an Berufserfahrung voraussetzen in einem ganz bestimmten Bereich. Und wenn man sich so einen durchschnittlichen sozialen Aufsteiger oder soziale Aufsteigerin nimmt, dann ist es so, dass wir zwar sehr viel drauf haben, aber oft nicht das Selbstbewusstsein haben. Denn unsere Eltern haben uns das Selbstbewusstsein nicht vorgelebt. Bei mir war das so, ich bin ehrlicherweise jeden Tag nach der Schule nach Hause gekommen, meine Eltern haben ferngesehen. Und das ist natürlich kein Milieu, in dem man mit breiter Brust nach vorne prescht und total weiß, dass man selbstbewusst ist und sehr viel wert ist. Und wenn man dann Jobausschreibungen liest, auf die man vielleicht nicht hundertprozentig passt, dann traut man sich auch nicht, sich zu bewerben, obwohl man vielleicht ja total passen würde. Denn wenn man sich das ja eigentlich überlegt, oft, wenn man Leute mit BWL sucht, BWL-Hintergrund, zum Beispiel Projektmanager, was muss ein Projektmanager können? Er muss ja nicht den ganzen Tag auf seine Urkunde starren, wo BWL-Abschluss draufsteht, sondern er muss gut organisieren können, er muss tolle kommunikative Fähigkeiten haben, er muss gut den Überblick behalten können. Und ich würde tatsächlich Unternehmen immer empfehlen, eher anhand von Kompetenzen zu suchen, denn darin erkennen sich soziale AufsteigerInnen auch viel eher wieder als in bestimmten Qualifikationen.
Die HRW versteht sich ja als Hochschule der Chancen. Es gibt Mentoring-Programme, Talent-Scouting, Sprach- und Integrationskurse, um den Einstieg ins Studium zu erleichtern. Was kann eine Hochschule wie wir noch mehr für Bildungsgerechtigkeit tun?
Schon sehr gut, was Sie da gesagt haben, indem man eben Mentoring-Beziehungen stiftet. Denn es ist wirklich wahnsinnig wichtig, nicht nur Vorbilder zu haben, die ganz weit weg sind, die irgendwo im Fernsehen sind oder in der Zeitung, sondern auch Menschen, die wirklich hier sind, die ich wirklich direkt fragen kann, zu denen ich jederzeit gehen kann und sagen kann, hey, ich komme gerade nun weiter, ich weiß nicht, wie es nämlich weitergehen soll. Ich zweifle enorm an mir. Das war auch bei mir so. Ich habe so gezweifelt und hatte wenig Leute, die fragen konnten. Zum Beispiel, dass ich kein Auslands-BAföG bekommen habe. Also bei mir war das so, dass der Antrag auf Auslands-BAföG abgelehnt wurde und ich hatte ja keinen Hochschulabschluss. Und dann stand ich da und wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Denn ich musste dann als Hartz-IV-Kind gucken, wie ich mir ein Auslandsstudium selbst finanzieren kann. Und da hätte ich mir auch sehr gern Menschen gewünscht, die wirklich da gewesen wären, und zwar jederzeit. Und ich glaube, da wirklich gute Mentorenbeziehungen zu stiften, ist auf jeden Fall auch sehr wertvoll. Und generell auch, was glaube ich auch wertvoll ist, zu schauen, dass man möglichst viel individuell betreut. Denn natürlich gerade eine Hochschule ist ja meistens ein Ort, an dem man in Vorlesungen, in Tutorien mit sehr vielen anderen sitzt. Und gerade wenn man aus Benachteiligten, aus unterprivilegierten Verhältnissen kommt, dann ist es so, dass man vielleicht sehr talentiert ist, aber sich oft nicht traut. Und da eben jemand zu haben, sei es jetzt der Professor, die Professorin, sei es jetzt ein Buddy, sei es jetzt andere Funktionen, die da in der Hochschule vertreten sind, die einfach einem immer gut zureden, die einem immer Mut machen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall auch schon enorm, jungen Menschen zu helfen, dass sie das nicht hinschmeißen, dass sie weiter am Studium dranbleiben, dass sie an sich glauben. Denn ich glaube auf jeden Fall, dass alle Menschen auf dieser Welt talentiert sind, dass alle Menschen sehr viel drauf haben, und wir müssen ihnen Mut machen, dass sie ihre eigenen Talente erkennen und entfalten.
Schöne Worte. Zum Schluss noch zwei Appelle, die Sie richten dürfen. Wenn Sie einen Appell an Politik und Wirtschaft richten dürfen, was fordern Sie? Ganz kurz und knapp.
Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems und Anerkennung der sozialen Herkunft als ein Diversity-Faktor.
Und zum Abschluss, was sagen Sie den Menschen, um die es hier geht, denjenigen, deren soziale Herkunft es ihnen schwerer macht, Ziele zu erreichen?
Bleibt dran, ihr habt auf jeden Fall Talente, ich habe so viele Stärken, ihr könnt eine ganz tolle Karriere machen, und sucht euch Hilfe. Es gibt so viele Angebote, ihr seid nicht alleine.
Frau Nepomniachtcha, Sie arbeiten in Ihrem Netzwerk ehrenamtlich. Falls jemand Sie unterstützen mag oder sich für eine Förderung interessiert, wir stellen den Link zu Ihnen in die Shownotes. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch, das hat Spaß gemacht.
So, ihr habt's gehört, Frau Nepomniachtcha begnügt sich nicht nur mit Appellen, sondern macht ganz konkrete eigene Vorschläge. Mit unserem Podcast wollen wir das Thema Bildungsgerechtigkeit in unserem Land weiter in den Fokus rücken, und deshalb sprechen wir auch mit Gästen, die mit ihren ganz persönlichen Ansichten, Ideen und kritischen Bewertungen zuweilen vielleicht auch provozieren. Verratet uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, was ihr über die Vorschläge unserer Experten denkt. Wir sind gespannt, ob ihr das ähnlich seht wie sie oder auch vielleicht ganz anders. Ihr findet uns zum Beispiel auf Facebook, Instagram, YouTube oder Twitter. In zwei Wochen sprechen wir mit Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Auch er weiß, dass Deutschland in Sachen Bildungsgerechtigkeit hinterherhinkt. Wir fragen ihn, wie sich das ändern kann. Wenn euch, liebe Hörer, dieser Podcast gefällt, dann seid so lieb und teilt ihn, damit er noch stärker gehört wird. Schickt ihn an Kollegen, Kommilitonen, Familie, Freunde. Das hilft uns, um bekannter zu werden. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Jetzt sagen wir erstmal danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Olaf Brinkmann.